Okay, worum geht es im Islam? Ich möchte euch jetzt den Glauben etwas vorstellen und dabei will ich einfach dazu sagen, natürlich gibt es verschiedene Glaubensrichtungen. Aber das, was ich euch jetzt vorstelle, das ist etwas, was alle akzeptieren. Also ich sage euch jetzt mal die drei großen Gruppen, die ihr kennen solltet. Die Sunniten, das sind fast alle, sage ich mal. Das sind über 1 Milliarde Muslime. Die große Gruppe von Muslimen sind Sunniten, also normale Moslems. Ja? Über 1 Milliarde, vielleicht 1,1, 1,2 Milliarden Sunniten. Dann gibt es auch Schiiten. Die leben hauptsächlich im Irak und Iran. Also hauptsächlich im Iran. Die meisten im Iran sind Schiiten und auch ein großer Teil vom Irak. Und aber das sind, ich weiß wirklich nicht genau die Zahlen, aber vielleicht etwas über 100 Millionen. Also vielleicht 100, 120 Millionen Schiiten weltweit. Also nur, dass ihr wisst, ja, die Sunniten sind wirklich die Mehrheit. Und was ich euch erkläre, ist sunnitisch. Aber das meiste, was ich euch erkläre, würden Schiiten auch akzeptieren. Aber jetzt gibt es noch eine Gruppe, die ist überhaupt nicht groß, wenn man jetzt den ganzen Kuchen nimmt, also alle Muslime nimmt. Da sind noch die Aleviten. Und die Aleviten sind nur etwa 12, 15 Millionen. Das sind auch viele, aber wenn man alle zusammennimmt, ist das eine kleine Gruppe. Nur hier in Deutschland sind die mutiger und zeigen sich, dass sie Aleviten sind. In der Türkei gibt es auch über 10 Millionen Aleviten, aber die zeigen sich nicht so, weil sie Nachteile dadurch haben. Ja? Also Aleviten fühlen sich auch verfolgt. Aber hier in Deutschland sind sie offen. Und es gibt ganz viele alevitische Verbände. Es gibt dann die Moschee und dann auch noch alevitische Kulturvereine. Ja? Also die Moschee, das sind die Sunniten, das sind die Mehrheit. Aber Aleviten sind hier in Deutschland auch weit verbreitet. Und ich weiß, dass die auch hier bei euch in Schwäbisch Gmünd gibt es auch Aleviten. Kennt jemand Aleviten hier in Schwäbisch Gmünd? Ja, sehe jetzt gerade keinen. Ja? Aber ich weiß, dass hier auch Aleviten sind. Und wenn ihr Aleviten kennenlernt, dann werdet ihr vielleicht merken, oh, die Sachen, die ihr heute gelernt habt, die passen gar nicht so richtig auf die. Ne? Das kann gut sein. Aleviten sind, sind nochmal anders. Aber jetzt die Schiiten und Sunniten, die großen Gruppen, das, was ich euch erkläre, das trifft auf die zu. Ja, worum geht es im Islam? Wir steigen mal ein. Es gibt 6 Glaubenssätze, die jeder Moslem glauben muss. So 6 Lehren sozusagen, was sie glauben müssen. Es gibt auch Dinge, die sie tun müssen, Pflichten. Ja, aber es gibt auch eben 6 Dinge, die sie glauben müssen. Und das erste ist der Glaube an den einen Gott. Glaube an einen Gott. So, jetzt fängt es an. Sie glauben an den einen Gott. Jetzt würde ich mal euch fragen, glauben wir auch, dass es nur einen Gott gibt? Wer von euch würde sagen, dass wir an einen Gott glauben? Ich hoffe, alle heben die Hände, ja? Also wir glauben nur an einen Gott. Überall, wo in der Bibel eine Zahl für Gott steht, ist immer 1. Wir glauben an einen Gott. Die Zahl 3 kommt in der Bibel in Bezug auf Gott nicht vor. Trotzdem glaube ich an die Dreieinigkeit. Ja, das dürft ihr mich nicht missverstehen. Ich glaube an die Dreieinigkeit. Ja, aber das ist ein Wort, was die Kirchenväter 400 Jahre später sozusagen erschaffen haben, diesen Lehrstreit über die Natur Jesu zu lösen. Es war ein Streit über die Lehre, über die Natur Jesu. Ist Jesus Gott oder ist er Mensch und so weiter. Also darüber haben sich verschiedene Leute gestritten und da haben sich die Kirchenväter getroffen und eine Lösung gefunden. Und dabei herausgekommen ist das Wort Trinität, Dreieinigkeit auf Deutsch. Aber dieses Wort steht nirgendwo in der Bibel und die Zahl 3 steht nirgendwo in Bezug auf Gott. Trotzdem glauben wir dran. Aber die Zahl 3 ist ein Problem für Muslime. Hätten die Kirchenväter das Gleiche mit einem anderen Wort beschrieben, wäre es heutzutage mit Muslimen leichter. Hätten sie zum Beispiel gesagt, wir glauben an die Göttlichkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist und hätten dem Ganzen einen Namen gegeben und gesagt, die Übernatürlichkeit Gottes, die da sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hätten nicht eine Zahl mit reingenommen, keine 3, sondern hätten gesagt, die Übernatürlichkeit Gottes. Und alle hätten dieses Wort verwendet und gesagt, wir glauben an die Übernatürlichkeit Gottes, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber keine Zahl da drin. Das wäre besser gewesen. Wäre leichter in der Mission unter Muslimen. Das wäre die gleiche Sache. Aber die Zahl 3 ist ein Problem für sie. Und sie sagen, 3 ist nicht 1. Gut, das lässt sich auch noch lösen. Der Heilige Geist schafft das. Jedenfalls, wir sagen auch nur ein Gott. Ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der diese Welt richten wird. Ich erzähle euch mal hier eine kleine Geschichte. Ich war gerade in Somalia gewesen und habe ein Team besucht, was wir dort betreuen. Und dann fuhr ich zurück nach Äthiopien rein und stieg in einen afrikanischen Bus ein. Und der einzige Platz, der noch frei war, das war direkt neben dem Busfahrer. Und der Bus sollte gleich losfahren. Also stieg ich ein und sie sagten, da ist noch Platz. Ich setzte mich hin. Und dann kam der Busfahrer an die Tür, der war noch gar nicht im Bus. Als der Bus voll war, dann kam er zum Bus und kommt und sieht mich. Und dann sagt er, oh nein, auf Somali, jetzt muss ich die ganze Zeit neben diesem Heiden sitzen. Und ich hatte verstanden, was er gesagt hatte. Mein Somali ist nicht gut, aber ich habe doch verstanden, was er über mich gesagt hat. Und dann habe ich auf Englisch geantwortet, habe gesagt, nenne mich nicht Heide, denn ich glaube an einen Gott. Nenn mich nicht Heide, ich bin kein Ungläubiger. Ich glaube an einen Gott. Und er zuckte so zusammen und die Leute drumherum freuten sich so. Oh, eine lustige Situation. Okay, er kam rein, setzte sich rein in den Bus und wir saßen wirklich so nah, der saß hier, also hier, ne? So, und wenn er den Gang schalten musste, dann musste ich meine Knie so machen, damit er schalten konnte. Ne? So nah saß ich. Also ist toll, wenn du mit einem afrikanischen Bus in Afrika reist, das ist ein Abenteuer. Jedenfalls, er musste schalten, fuhr los und ich habe mir da verkrampft, dachte, Mann, wo bin ich hier gelandet? Ja? Und dann fuhr er los und dann sagt er nach einiger Zeit, in gutem Englisch? Sagt er, du hast gesagt, dass du an einen Gott glaubst. Ich sage, ja, aber dabei glaubst du an die Dreieinigkeit. Und außerdem, das Wort Dreieinigkeit kommt gar nicht in der Bibel vor. Wow, der war gut informiert. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, oh, wie heißt du? Ja, ich heiße Mustafa. Mustafa, super. Dein Englisch ist gut. Wo hast du Englisch gelernt? ja, habe ich mir selbst beigebracht, zum Kurs gegangen. Okay, klasse. Das freut mich, dass du so gut Englisch kannst. Und du bist sehr gut informiert. Das stimmt, was du gesagt hast. Das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Du bist sehr gut informiert. Ja, also, und dann sage ich, weißt du, und trotzdem ist immer, wenn von Gott die Rede ist, ist immer ganz klar, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht mehrere Götter, nur ein Gott. Aber weißt du, die Dreieinigkeit, das ist so ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, das kann dir nur Gott erklären. Wie findet ihr das? Wer von euch kann mir die Dreieinigkeit logisch erklären? Keiner. Und ich glaube auch nicht, dass wir durch Logik das erklären können. Ich habe ihm dann gesagt, weißt du was, mir fällt das leichter, das zu glauben, diese Übernatürlichkeit Gottes. Ich habe gesagt, Gott ist übernatürlich, wir sind natürlich, er ist übernatürlich. Also im Englischen, we are natural, God is supernatural. Das klingt ganz gut, ja. Also wir sind natürlich, er ist übernatürlich. Also klar, wir können Gott nicht erfassen. Weißt du, mir fällt das leichter, das zu glauben, die Dreieinigkeit, aber erklären kann ich es dir nicht. Aber mir fällt es leichter, das zu glauben, weil ich erlebe die Liebe des Vaters, die Vergebung des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen habe ich es leichter. Aber das kann dir nur Gott erklären. Aber komm, lass uns weiterreden. Ne? Und so haben wir weitergeredet. Dreieinigkeit ist etwas, das können wir nicht erklären. Wir können es glauben. Wir können es glauben. Und wir werden es auch glauben, wenn wir Gott kennenlernen, weil Gott ist dreieinig. Aber logisch ist das nicht. Ja, wir können auf allerlei versuchen, Wasser, Gas, Wasser flüssig, gasförmig und so weiter. Vergiss es. Ja, das ist alles so kleine Versuche, etwas Übernatürliches zu erklären. Ich finde, Paulus hat recht. Fleisch kann nicht verstehen, was geistlich ist. Nur wenn der Heilige Geist einem Menschen das zeigt und offenbart, kann man das glauben. Ein kleines Beispiel nochmal zur Dreieinigkeit. Ich war in einem Gottesdienst an Weihnachten. Und dann wurde die Kindergruppe nach vorne geholt und Die Gruppenleiter fragte die Kinder, wer ist an Weihnachten zu uns gekommen? Und ein Kind kriegte das Mikro hingehalten und sagte, Gott. Und die Gruppenleiterin, nee, Jesus. sagte, nein, Jesus. Und dann war das schon fertig. Die Kinder gingen raus in die Kinderbetreuung. Wisst ihr, welches Lied wir danach gesungen haben? Gott wurde arm für uns. Leute, logisch ist das nicht. Ja, auch meine kleine Tochter kommt zu mir und Gott ist Jesus Gott. Und wer ist dann Gott? das geht über unseren Verstand hinaus. Ja, und das können wir auch so stehen lassen. Es ist kein Problem zu sagen, hey, weißt du was, das ist etwas, das ist übernatürlich. Gott ist übernatürlich. Wenn der in meinen Verstand reinpassen würde, dann wäre er nicht Gott. Aber eins ist ganz klar, Dreieinigkeit, wir glauben an die Dreieinigkeit, sage ich jetzt nochmal ausdrücklich. Ne? Ich glaube an die Dreieinigkeit und wir alle Christen sollten daran glauben, weil das eine biblische Lehre ist. Aber wir sollten ohne Frage, sollten wir sagen, ja, Amen, wir glauben nur an einen Gott. Okay? Also, Muslime glauben an einen Gott und dazu sollten wir sagen, ja, es gibt nur einen, der Himmel und Erde geschaffen hat und der die Welt richten wird. Zweitens, Muslime glauben an Engel, an gute und schlechte Engel, gute und böse Engel. Und der Glaube an die Engel ist sehr lebendig und es gibt auch die bösen Engel, dann gibt es halt auch die dämonische Belastung, kennen sie auch. Und dann versuchen sie auch, Dämonen auszutreiben. sie nennen die Engel Djinn. Ja, Djinn. Wenn ihr das Wort mal hört, das sind Engel, es gibt gute und böse. Meine Tochter ist in einem Programm, nimmt sie daran teil, wo auch Muslime daran teilnehmen, Pakistanis, Türken und so weiter. Das ist so eine Förderung von jungen Leuten. Ja. Und dann haben sich einige Mädels mal einen Streich erlaubt und haben so ein Bettlaken über sich geworfen und sind vor dem Fenster des anderen Mädelszimmers auf und ab gelaufen und haben sozusagen ein bisschen Angst gemacht. Ne? Und die Angst, die die Mädels, die drinnen waren, da gehabt haben, die war sehr real, sagte meine Tochter. Die Djinn sind für die sehr real. Sie haben sofort, es war sofort die Rede über Djinn. Ich habe einen Djinn gesehen. Ja? Also einen bösen Engel. Und die waren natürlich stinkesauer, als sie rauskriegten, dass das ein Streich von den anderen Mädels war. Also der Glaube an Engel, jeder Moslem muss das glauben, dass es eben diese Engel gibt. Und natürlich hier ist ein Engel, der schreibt die guten Taten auf und hier einer, der die schlechten Taten aufschreibt. Also sozusagen für den Tag des Gerichts werden alle guten und schlechten Taten aufgeschrieben von Engeln. Okay, Glaube an heilige Bücher. Das müssen alle Muslime glauben. Was fällt euch hier auf? Ja, ich sehe das so von Weitem, ja. Bücher, Plural, Mehrzahl. Vor allem glauben sie an den Koran, aber nicht nur. Sie glauben auch an die Tora, Sabur und Injil. Und das sind die christlichen heiligen Bücher und die jüdischen heiligen Bücher. Tora, seht ihr da? Ne? Sie nennen das Taurat. Ja, das ist das Buch, was Gott dem Mose gegeben hat. Sabur, könnt ihr euch vorstellen, ja, da steht schon Psalmen. Das hat Gott dem David gegeben. Und dann das Injil, das Evangelium, das ist das Buch, was Gott dem Jesus, dem Messias, gegeben hat. All diese Namen, die ich euch gerade erwähnt habe, die kommen im Koran vor. Also eben diese Bücher und auch diese Propheten. Denn Muslime sehen sich in der Linie von der größeren Geschichte. Abraham, Isaac und Jakob, sie sehen sich in dieser Linie, der Linie der Weltgeschichte. Und sie sehen einfach, für sie ist einfach Mohammed, der Prophet Mohammed, der letzte Prophet. Ja, der Prophet, der am Ende kam. Aber alle anderen Propheten akzeptieren sie auch. Und sie glauben an die heiligen Bücher. Diese Bücher werden auch im Koran erwähnt. Und ich werde euch morgen auch zeigen, die Stellen im Koran, die besagen, dass diese heiligen Bücher haben einen hohen Platz im Islam. Also Mohammed sagt an einer Stelle, wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was wir euch jetzt offenbaren, mit dem wir ist das eben Gott durch Mohammed. Ja? So sieht Mohammed das, ja. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was wir euch jetzt offenbaren, dann geht zu den Leuten des Buches und die werden euch Antworten geben. Wer sind die Leute des Buches? Christen und Juden. Christen und Juden werden unter dem Begriff Leute des Buches bezeichnet. Denn Mohammed war am Anfang vielmehr ein Gottsucher. Er hat Gott gesucht. Und wer hatte ein Buch? Die Juden und Christen. Mohammed konnte nicht lesen und schreiben. Also saß er vor den Juden und Christen und sagte, erzählt mir aus euren heiligen Büchern. Und er hat vieles aufgenommen und alles, was im Koran stimmt und richtig ist, kommt woher? Ja, aus der Tora, Sabur und Injil, aus der Bibel. Es gibt viel Wahrheit im Koran. Die hat eine Quelle. Sie ist aus der Bibel. Das hat Mohammed von Juden und Christen gehört. Nur er hatte kein Buch. Die Bibel war noch nicht übersetzt ins Arabische. Und er hat wirklich die Leute des Buches beneidet. Und deswegen nannte er die Juden und Christen auch die Leute des Buches. Und diese Bücher, Mohammed, der Prophet Mohammed, der sieht diese Bücher, die fünf Bücher Mose, die Tora, Sabur, die Psalmen und auch das Injil von Jesus als heilige Bücher, die vor ihm gekommen sind. Und das, was er jetzt gebracht hat, ist nur der Abschluss. Also er sieht sich in der Linie. Jetzt hätte ich gern natürlich eine Flipchart, aber das müssen wir morgen machen, um euch das ein bisschen aufzuzeichnen. Ja. Wenn ich nur kurze Zeit habe, mit zum Beispiel Taxifahrer, wenn ich irgendwie in der Türkei im Flughafen ankomme und mit dem Taxi irgendwo hinfahre und ich weiß, ich habe nur ein paar Minuten, dann frage ich den Taxifahrer, meinetwegen Ali, liest du auch hin und wieder mal in den früheren heiligen Büchern? Ah, nein, aber er weiß ganz genau, was ich meine. Wenn ich sage, in den früheren heiligen Büchern, er weiß, was ich meine, dann sage ich, hast du eine Tora oder Sabur oder Injil? Nee, aber ich könnte mir ja schon im Buchladen einen kaufen. Ich sage, ich kann dir was zuschicken, wenn du möchtest. Ansonsten geh und kauf dir eins. Ja? Aber es ist wichtig, wir müssen in allen heiligen Büchern lesen. So argumentiere ich dann. Liest du auch in den früheren heiligen Büchern? Es gibt eine Reihe von Stellen im Koran, die sagen, dass wenn sie noch Fragen haben, sollen sie zu den früheren heiligen Büchern gehen, dort werden sie Antworten bekommen. Ist das nicht Wahnsinn? Wie findet ihr das? Das ist ja eine große Gelegenheit, nicht wahr? Dass das Injil auch im Koran vorkommt. Und ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist denn das Injil? Sie wissen es nicht. Es wird nur erwähnt. Das ist das Buch, was Gott Jesus gegeben hat. Und wenn sie dann kommen und sagen, ja, was ist jetzt das Injil? Sehen das Neue Testament, ne? Was ist denn das Injil? Dann musst du das erklären. Weil sie haben vorher das Injil nicht gesehen. Das Injil ist in den Händen der Christen. Wenn die dann sagen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, was ist jetzt das richtige Injil? Dann müssen wir das erklären. Sagen, das sind alle vier sind das Injil. Aber es sind vier Zeugen, aber ein Injil. Alles, das spricht, vier Zeugen berichten über Jesus. Und ein Injil, aber vier Zeugen. Und dazu gehören noch eben die Apostelgeschichte und die Briefe. Und das ist dann an uns zu erklären, was ist. Ja? Und manche haben schon auf das Neue Testament herausgegeben und haben auf dem ganzen Neuen Testament Injil draufgeschrieben. Also sozusagen das Buch, was Gott Jesus gegeben hat. Natürlich müssen wir sie dann unterrichten und sagen, ja, das ist, was Jesus, das berichtet über Jesus, aber andere haben es aufgeschrieben und so weiter. Das müssen wir dann erklären. Aber immerhin, dieses Buch kommt im Koran vor und als etwas Gutes, als etwas Richtiges und etwas, was auch Muslime lesen sollen. Ja? Wir werden dann nachher noch auf diese Frage der Verfälschung eingehen. Jedenfalls, alle Muslime weltweit müssen an heilige Bücher glauben. Das ist allgemein anerkannt. Ja, es ist nicht nur ein paar wenige Muslime. Alle müssen an heilige Bücher glauben. Und das sind in ihren Augen vier. Nicht wahr? Also nicht das erste ist Torah, das zweite Sabur, dritte Injil, das vierte Koran. Gibt es vielleicht Fragen an dieser Stelle? Ihr könnt sie stellen, ich sage sie dann nochmal laut. Ja, bitte. Ja. Ja, genau. Auf die Verfälschung den Vorwurf der Verfälschung gehe ich morgen ein. Ja? Das ist eins der größten Hindernisse, wenn wir mit ihnen reden. Sie sagen, ja, ja, aber es ist verfälscht. Aber ich sage euch jetzt schon mal, der Koran sagt das nicht. Ne? Der Koran sagt das nicht. Muslime haben nach einiger Zeit entdeckt, wir haben ein Problem. Ne? Also im Koran steht, dass das auch heilige Bücher sind. Und wenn dann Muslime die früheren heiligen Bücher lesen, dann haben sie ein Problem. Denn es widerspricht dem Koran. Also müssen sie sagen, es ist verfälscht. Ja? Aber der Koran sagt das nicht. Und in den ersten Jahrhunderten haben Muslime das auch nicht geglaubt. Das haben islamische Theologen so mit der Zeit so gesagt. Und das wird allgemein geglaubt. Die Christen haben es verfälscht. Ja? Aber das sagt der Koran so nicht. Aber dazu müssen wir morgen, gehen wir morgen drauf ein. Ja, sie glauben an Propheten. Wiederum das Gleiche. Nicht nur Mohammed. Vor allem an Mohammed, aber auch an Noah, Abraham, Mose, David und Jesus. Ich sage euch noch ein paar mehr. Ja? Also Noah, der heißt bei ihnen Nuh. Ja? Abraham, wer weiß es vielleicht? Ibrahim, genau. Ibrahim. Mose. Musa, ja? Musa, genau. Und David. Daud, genau, richtig. Daud. Und Jesus wird im Koran Jesus Isa al-Masih genannt. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet Jesus der Messias. Ist das nicht schön? Im Koran Jesus der Messias. Wenn ich mit Muslimen rede, auch wenn es holprig klingt, sage ich, versuche ich niemals nur Jesus zu sagen. Weil er ist Jesus der Messias. Jesus Christus bedeutet das Gleiche. Nicht wahr? Messias ist nur Hebräisch. Aber es ist mehr akzeptiert für sie, weil er im Koran so genannt wird. Isa al-Masih. Und deswegen, Jesus der Messias, auch wenn es holprig klingt, sage ich immer, und dann hat Jesus der Messias das und das gesagt und der ging dann in den Tempel, Jesus der Messias, immer wieder. Ja, damit es diese Ehrenbezeichnung, hängen bleibt. Ja, dann gibt es noch andere, zum Beispiel Süleyman. Wer ist Süleyman? Salomo, habe ich gehört, ja. Yunus. Wer ist Yunus? Jona, genau. Wisst ihr, das Lustige ist, dass das gleiche Wort im Türkischen, das gleiche Wort auch Delfin heißt. Also Yunus heißt auch Delfin. Der Mann Jona, sein Name, und Yunus heißt auch gleichzeitig Delfin. Ja, jedenfalls, also sie glauben auch an die anderen vielen Propheten. Und häufig, wenn man mit Muslimen redet, werden sie dann sagen, wir glauben an alle Propheten. Warum glaubt ihr nicht an alle? Wisst ihr, was dahinter steht? Wir lehnen Mohammed ab. Im Grunde genommen, alle anderen Propheten vorher, die haben wir alle gemeinsam. Aber weil wir den Propheten Mohammed ablehnen, deswegen sind sie traurig, entrüstet, verschiedene Reaktionen. Ja? Aber diese Frage werden sie uns stellen und sagen, hey, wir haben so viel Gemeinsames, wir haben so viele Propheten, aber man muss doch an alle Propheten glauben. Dahinter ist gemeint, warum akzeptiert ihr den letzten Propheten nicht? Nämlich Mohammed. Ja? Also, aber wichtig ist, dass ihr versteht, sie sehen unsere Geschichte gleich. Wir haben, also die Christen haben schon früher heilige Bücher bekommen. Und die Muslime erst später. Ja, aber sie sehen, dass wir in einer Linie sind. Ibrahim ist unser aller Vater. Und die Frage werde ich jetzt nicht gleich lösen, aber und dann kommen wir und sagen, ihr glaubt an einen anderen Gott. Das Problem, das werden wir noch anpacken. Jedenfalls, Glaube an die Propheten, das müssen alle Muslime glauben und über 1 Milliarde Menschen glauben das. Glaube an das Endgericht. Das ist auch, was Muslime glauben, was kein Problem ist. Ein deutscher Heide, wenn man dem von der Hölle erzählen würde, der würde sagen, willst du mir Angst machen, glaubst du noch an solche Märchengeschichten und Teufel und so weiter. Mit Muslimen haben wir das Problem nicht. Für die ist ganz klar, Tag des Gerichts wird kommen und dann wird diese Waage aufgestellt und die guten Werke auf die eine Seite und die schlechten Werke auf die andere Seite und hoffentlich sind das dann mehr gute Werke als schlechte Werke. Also der Tag des Gerichts, der wird kommen, verweltlicht, fanatisch oder wie auch immer, konservative Muslime, egal welche, der Tag des Gerichts, alle wissen, der wird kommen. Die verweltlichten Muslime werden vielleicht sagen, ich weiß, da sieht es nicht so gut aus mit mir. Ich habe schon viel gesündigt. Und dabei wissen sie, dass ihr Leben abläuft und die Zeit, um das wieder aufzuwiegen mit guten Werken, die läuft ab. Und deswegen, sieht nicht so gut aus. Und dann hoffentlich wird Gott gnädig sein, mögen sie vielleicht sagen. Ja? Jedenfalls, der Tag des Gerichts, darüber musst du nicht diskutieren, dass es den gibt. Den gibt es. Aber wie muss man sich darauf vorbereiten? Und das ist echt, da findet man ganz schnell eine Wellenlänge mit Muslimen. Sagen, ja, kluge Menschen bereiten sich darauf vor. Der Dumme, der lebt einfach so in den Tag, aber kluge Menschen bereiten sich auf diesen Tag, der einmal kommen wird, vor. Wiederum mein türkischer Friseur, ich fragte ihn, Yusuf, das erzähle ich euch morgen. Das erzähle ich euch morgen. Gut. Aber der Tag des Gerichts war für Yusuf auch ganz klar, der wird kommen. Dieses Leben ist ein Test. Und der Tag des Gerichts, auf den sollte man sich vorbereiten. Und sechstens, der Glaube an die Vorherbestimmung. Gott hat schon alles festgelegt. Gott hat schon alles bestimmt. Ja? Und Muslime glauben einfach an die Allmacht Gottes. Und sie sind nur Diener und Knechte und Gott hat Sagen über alles. Ich hatte mal eine Gelegenheit, in einer Moschee in Holland einem Türken das Evangelium zu erklären. Ich habe eine Schulung in Holland gegeben und dann sind wir in eine Moschee gegangen und dann hat uns ein türkischer junger Mann so durch die Moschee geführt und dann erklärte er mir den islamischen Glauben und dann habe ich ihn gefragt, darf ich dir so ganz kurz auch den christlichen Glauben erklären? Ja, okay, er hatte mir den islamischen Glauben erklärt, dann durfte ich auch erklären. Und so saßen wir auf dem Teppich in der Moschee und ich konnte ihm wirklich das Evangelium in Kurzform erklären. Und das war sehr interessant, diese Reaktion erlebe ich sehr oft. Wenn Muslime das Evangelium hören, das ist gute Nachricht für sie. Dass das Blut schon getropft ist für die Sünde und auch für ihre Sünde. Ist gute Nachricht, auch für Muslime. Man muss es auf eine bestimmte Weise rüberbringen. Sie bekehren sich nicht sofort, aber es schmeckt gut. Und dieser Türke, der saß vor mir, wirklich mit offenem Mund. So. Und dann sagt er Folgendes. Weißt du, Waldemar, ich sehe das so. Gott hat schon alles festgelegt. Ja, er hat schon festgelegt, wann ich geboren wurde, wann ich sterben werde, wen ich heiraten werde, er war noch unverheiratet, also welchen Beruf ich erwähle. Gott hat schon alles festgelegt, der Glaube an die Vorherbestimmung. Und für eine Weile musste ich kurz überlegen, was will er mir sagen? Und dann habe ich verstanden. Gott hat festgelegt, dass ich als Moslem geboren werde. Also muss ich auch einer bleiben. Versteht ihr? Das Evangelium war schön. Aber Gott hat es schon festgelegt. Also nicht weiter darüber nachdenken. Gott hat entschieden, ich bin Moslem, ich muss Moslem bleiben. Das ist gut für die Christen. Und versteht ihr, so schnell lässt sich dieser Kampf nicht gewinnen. Ja? Deswegen, wir müssen etwas mehr Geduld haben und vielleicht das Evangelium einmal, zweimal und auch Beziehung pflegen, beten und dann irgendwann mal dringt das durch. Und dann kriegt er vielleicht auch den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Aber er hat Angst, dass er ungehorsam gegen Gott ist, weil Gott ihn als Moslem geschaffen hat und nicht als Christ. Das ist der Glaube der an die Vorherbestimmung, der steht ihnen manchmal im Weg. Aber sie beugen sich vor Gott, zum Beispiel Schicksalsschläge, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ich sehe bei Muslimen viel weniger, dass sie die Faust zum Himmel recken und sagen, Gott, so kannst du mit mir nicht umgehen. Nee, Gott wollte das so. Er weiß es. Klagen und sich beschweren ist nicht richtig. Und manchmal trauern sie nicht richtig. Warum? Weil es eine Beleidigung Gott gegenüber wäre. Vorherbestimmung. Gott wollte es so. Ich muss mich beugen. Ich bin nur sein Knecht. Fertig. Ja, das steckt dahinter, diese Vorherbestimmung. Ist gut und schlecht. Ne? Ist Richtiges dabei, ist auch Falsches dabei. Okay, das waren jetzt die Glaubensdinge, die sie glauben müssen. Und jetzt, was sie tun müssen. Und das erste ist das Glaubensbekenntnis. Das islamische Glaubensbekenntnis, das sagt, es gibt keinen anderen Gott als Gott und Mohammed ist sein Prophet. Und auf Arabisch klingt das so, La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Das ist dieses Bekenntnis, das muss man auch auf Arabisch sagen, auf Deutsch zählt das nicht. Und dann kann man Moslem werden, durch dieses Glaubensbekenntnis. Und das ist die erste Pflicht eines jeden Moslems. Und man kann leicht Moslem werden und dann muss man aber auch praktizierender Moslem werden. Jeder, der dieses Bekenntnis sagt, ist damit Moslem. Und dann muss er aber noch praktizierender werden, betender werden. Ja? Okay, zweite Pflicht. Das habe ich euch schon gezeigt. Das ist die zweite Pflicht, das ist dieses rituelle Gebet. Dieses Gebet, wo man runtergeht auf die Knie und mit der Stirn bis zum Boden. Ja, das ist das rituelle Gebet, das wird in der Moschee gemacht und das ist das, was jeder Moslem Gott schuldig ist. Sozusagen jeder Mensch ist das Gott schuldig. Und die Menschen, die es Gott nicht geben, das sind Ungläubige. So, dieses rituelle Gebet, erstens, die Bewegungen sind alle nicht falsch. Sie sind nicht falsch. Alle diese Bewegungen, ja, mit der Stirn bis zum Boden und auf die Knie und so weiter, kommen alle in der Bibel auch vor. Und die sind nicht falsch. Aber die Bedeutung, die dieses rituelle Gebet in verschiedenen Stellen hat, die ist falsch. Ja. Aber selbst das ist, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber das, was falsch ist, ist was anderes. Das sage ich euch gleich. Dieses rituelle Gebet ist das, was Menschen Gott bringen soll. Und wir denken bei Gebet, denken wir Christen, das ist Kommunikation mit Gott. Nein, dieses rituelle Gebet ist nicht so sehr Kommunikation mit Gott, sondern das ist Niederwerfung. Das ist sozusagen Bekenntnis vor Gott, ich bin ein Knecht, du bist mein Schöpfer und du bist der Richter. Einer meiner Freunde, der unterrichtet in Djibouti, Somalis, Englisch. Und dann machte er einen Beispielsatz und sagte, nachdem ich mein Gebet gesprochen hatte, oder nachdem ich mein Gebet gesprochen habe, auf Deutsch ist nochmal anders. Er hat Englisch unterrichtet. Ja? Nachdem ich mein Gebet gesprochen habe, ging ich auf den Markt. Oder hatte, ne? Nachdem ich mein Gebet gesprochen hatte, ging ich auf den Markt. So, da meldet sich einer der Somalis und sagte, so sagen wir das nicht. Wenn wir von Gebet sprechen, dann sagen wir nicht, dass wir das sprechen. Wir tun es. Das Gebet, dieses rituelle Gebet, ist in erster Linie eine Tat. Ja? Du tust, wenn du betest, dann ist das eine Tat. Gott will diese Niederwerfung haben, du gibst sie ihm. Für uns, wir denken, das ist Kommunikation. Das rituelle Gebet, das nennt sich Salat, ja, oder auf Türkisch Namaz, das ist diese Niederwerfung, das ist eine Tat. Wofür ist das gut? Gebete sind gute Taten. Und wenn ihr euch die Waage vorstellt, schlechte Taten, also gute Taten, schlechte Taten. Gebete sind dafür da, Sünden aufzuwiegen. In erster Linie sind Gebete dafür da, Sünden aufzuwiegen. Das ist die Hauptmotivation der meisten Muslime, Sünden aufwiegen. Ja? Und es gibt auch das informelle Gebet, das ist Dua. Da strecken sie die Hände aus und machen einfach so und können einfach so mit Gott reden und sagen, ja, Herr, du siehst die Klassenarbeit, hilf mir, dass ich nicht nervös bin, dass ich die Arbeit gut schaffe. Ich bitte dich, dass du mir hilfst. Amen. Ja, oder können sie so machen oder auch nicht. Ja, jedenfalls diese Haltung, so beten Muslime. Das ist das Dua, das informelle Gebet. Und so bete ich dann auch immer, wenn ich mit Muslimen zusammen bin. Ich mache immer so. Ja, das ist für die ganz klar, der betet. Wenn ich so mache, der betet. Wenn ich so mache, was machst du da? Verstehen die nicht. Übrigens, das steht auch nicht in der Bibel. Ne? Hände falten gibt es nicht in der Bibel. Jedenfalls, das ist die Haltung, wie Muslime dieses informelle Gebet sprechen. Ja? Aber das ist damit nicht gemeint, was hier steht, diese heilige Pflicht. Das ist das Namaz, diese Niederwerfung vor Gott. Fragen hierzu? Weil, ja, bitteschön. Ja, die Frauen, die können zu Hause beten, ja, und es gibt auch in größeren Moscheen auch Räume für Frauen, in größeren Moscheen, nicht in allen, ja, aber Frauen beten zu Hause und deswegen auch diese hohen Reinlichkeitsvorstellungen zu Hause, weil das ist ja sozusagen der Gebetsraum der Frauen. Ne? Man muss ja immer die Schuhe ausziehen, auch zu Hause in muslimischen Häusern. Ne? Warum? Weil es der Gebetsort der Frauen ist. Ne? Der muss rein bleiben. Und ja, also das war das Namaz. Dann das dritte ist das Fasten, der Fastenmonat. 30 Tage fasten sie und essen nicht und trinken nicht, solange die Sonne scheint. Und das ist okay. Am Abend essen sie dann wieder. Ne? Und manche von euch mögen vielleicht sagen, ja, dann essen sie sehr viel. Und das stimmt auch. Manche nehmen sogar im Ramadan zu. weil nachts kann man essen. Und trotzdem möchte ich dazu sagen, das ist schon anstrengend. Ich habe das mal mitgemacht, einige Tage. Das ist anstrengend. Nicht, wenn die Sonne scheint, und nichts trinken, nichts essen, das ist schon was. Und das fühlt sich auch gut an. Ne? Wir sind nicht so weich wie die Christen. Ne? Die sind so weichlich. Ja? Bei uns, das ist der Islam ist etwas für taffe, starke Leute. Ja? Fasten, das ist anstrengend. Und manche kippen auch um. Ne, Kreislauf und kippen um. Und dann kann man zum Arzt gehen und sich verschreiben lassen, dass man krank ist. Und im Koran steht, wenn man krank ist, muss man nicht fasten. Aber das Fasten, wofür ist das da? Wenn ihr Muslime fragt, werden die euch sagen, wir wollen auch nachempfinden, wie arme Menschen fühlen. Arme Menschen kennen das Gefühl des Hungers. Wir, denen es gut geht, wir kennen das nicht. Wir wollen auch nachempfinden, wie arme Menschen fühlen. Das ist sehr ehrenwert. Aber wenn ihr sie mehr kennenlernt, dann werdet ihr die wahre Motivation feststellen. Und die wahre Motivation ist, was? Laut. Bitte? Genau. Was Gutes tun. Für den Tag des Gerichts vorsorgen. Genau wie das Gebet. Gute Werke sammeln für den Tag des Gerichts. Und manche Lehrer, manche islamische Lehrer, die sagen, dass wenn man alle Regeln befolgt hat, wirklich nicht gegessen und getrunken hat, die Gebete genau verrichtet hat, dann hat man die Sünden des kompletten Jahres davor ausgelöscht. Zu solchen Aussagen wagen sich manche Hodjas. Steht nicht im Koran, aber manche islamischen Lehrer sagen das, dass man die ganzen Sünden auslöschen kann. Und Yusuf, mein Friseur, der hat mir das auch so gesagt. Also der Ramadan, das ist der Monat, der hohe Monat im Islam. So wie bei uns Weihnachten und Advent, das ist für sie Ramadan. Also Ramadan Karim, das ist so ungefähr wie frohe Weihnachten oder so, ja? So klingt das für Muslime. Hier ist eine Tabelle, die Minutenzahlen, bis wann man noch essen und trinken darf, ne? Und das ist alles ganz genau geregelt. Gebetszeiten und auch bis wann man essen darf. Ja, also das Fasten ist auch so eine Pflicht, die jeder Mensch erfüllen muss. Um auch für den Tag des Gerichts vorzusorgen. Und einige Ungläubige oder nicht tiefgläubige Muslime, die in ihren jüngeren Jahren das sehr leicht genommen haben, die nicht gefastet haben, weltlich gelebt haben und irgendwann merken, oh, ich werde älter und der Tag des Gerichts kommt näher, die fasten manchmal 3 Monate. Man kann noch den Monat davor und den Monat danach auch fasten. Und dann versuchen sie, die schlechten Taten ihrer jungen Jahre wieder gut zu machen. Ist das nicht Wahnsinn? Was für eine Seelennot. Ja? Manche finden es locker, okay, wird schon irgendwie gut gehen. Wenn so viel anderes locker nehmen, dann nehme ich es auch locker und so. Aber der Tag des Gerichts ist etwas, wovor Muslime Angst haben. Und Angst ist auch die Hauptmotivation, dabei zu bleiben. Angst und natürlich Familienzusammenhalt. Ja, eben. All diese guten Taten sind dafür da, Punkte zu sammeln für den Tag des Gerichts. Almosen geben. Das passiert vor allen Dingen während des Ramazans, also dieses Monats des Fastens. Und kommen die armen Leute in den islamischen Ländern in die Stadt und setzen sich da an den Wegen hin, wo die Leute entlang gehen, wenn sie aus der Moschee kommen. Wenn sie zum Beten gehen und aus der Moschee rauskommen, dann sitzen schon ganz viele Bettler an der Straße und halten die Hand auf. Und das ist für sie so, hey, ich tue dir doch was Gutes. Ich gebe dir die Möglichkeit, deine heilige Pflicht zu erfüllen. Ja, und so auch bei uns, als wir in Ankara gelebt haben, kamen die an die Tür und haben auch gesagt, hier, ich bin armer vom Land und bitte gib mir was. Hey Mensch, verstehst du nicht? Ich helfe dir gerade, ja? Gib mir was, ne? Und das ist diese Zakat, nennt sich das, was man den Armen geben soll, das wird vor allen Dingen im Ramadan getan. Und die letzte Pflicht ist die Hajj. Was ist die Hajj? Das ist die Reise nach Mekka. Ja, die Reise an das Zentrum des Islams. Das ist Mekka, wo Mohammed geboren wurde. Und ihr seht hier, ne, Richtung Mekka, da dürfen nur Muslime rein. In die Stadt Mekka dürfen nur Muslime. Nicht-Muslime dürfen die Stadt nicht betreten. Ja, und an den Tagen des Opferfestes, das ist ein gewisser Feiertag oder es sind mehrere Feiertage, dann sind Millionen, etwa 2 Millionen Pilger jedes Jahr gehen dann nach Mekka. Das ist wirklich eine ganz riesige Logistik. Stellt euch vor, diese Menschenmassen, die ordentlich zu delegieren, zu dirigieren. Es ist ein Riesenaufwand. Ja, und sie ziehen dann um diesen schwarzen Stein da in der Mitte und den zu berühren, das ist das Höchste, aber viele schaffen das natürlich nicht und sind auch schon Leute totgetrampelt worden, weil man möchte den Stein berühren und die jungen Leute schaffen es und die älteren nicht. Aber es ist auch kein Muss. Jedenfalls dieser Zug um diesen schwarzen Stein, das ist auch eine Pflicht, die zu dieser Hajj dazugehört, zu dieser Pilgerreise. Ja, und Saudi-Arabien, wo das alles ist, verdient sich eine goldene Nase damit. Ja, das ist auch schon alles. Das ist die kurze Darstellung des Islam. Das glauben Muslime weltweit. Und da sind diese 5 Pflichten und die Glaubenssätze. Und so versuchen sie eben sich auf diesen Tag des Gerichts vorzubereiten, um dann ins Paradies zu dürfen. Aber keiner weiß es. Keiner weiß sicher, dass er ins Paradies kommt. Und jeder Moslem wird dir das Gleiche sagen, das kann niemand wissen, das weiß nur Gott. Ja. Also es ist ein Tun und Machen und ein Arbeiten, Gebete und Fasten und Geld geben und so weiter, ohne dass man weiß, ob es reicht. Und natürlich, das gibt ganz große Seelennot bei vielen. Und trotzdem ist diese Angst so stark, dass bis jetzt wir nicht sehen, dass wirklich es Muslimen sehr schwer fällt, zum Glauben zu kommen. Aber trotzdem möchte ich hier auch Hoffnung machen. Denn in den letzten 30 Jahren, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, vielleicht von den Dückmanns oder von, wie heißt denn die Neufeld? Irina, ja. Dass in den letzten 30 Jahren mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen sind, als in den 1300 Jahren zuvor. Also in der kompletten Geschichte davor sind weniger Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als in den letzten 30 Jahren. Es tut sich was. Viele Muslime kommen weltweit zum Glauben. Habe ich ja schon erzählt von Iran. Keiner weiß wie viel, aber einige sagen so um die 400.000 und das ist eine konservative Schätzung. Ich selber war in Äthiopien tätig und war bei einer Taufe von 250 Muslimen an einem Tag. Ja, 250 war sehr, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es war richtig schön, das Gemeindehaus voll. Und hier die Christen und auch die Muslime, denn die Muslime sind nach vorne gekommen, also die jetzt auf Jesus nachfolgen, sind nach vorne gekommen, haben Gedichte vorgetragen, wie sie Jesus erkannt haben, wie sie Jesus begegnet sind und wie sie jetzt auf den Weg Jesus nachfolgen wollen. Und dann haben wir als Christen, haben wir ihnen die Füße gewaschen, bevor wir sie getauft haben. Das war so ein Zeichen, willkommen in der Gemeinde Jesu. Haben wir jedem Einzelnen von den 250, die getauft wurden, haben wir vorher die Füße gewaschen. Also, und wir Christen standen Schlange, jeder wollte mal Füße waschen. Und schönes Bild. Und ja, die gehen durch Verfolgung, manche auch nicht. Aber da waren viele junge Leute dabei und junge Leute haben es vor allen Dingen schwer, weil natürlich sie stehen unter der Autorität ihrer Eltern und gegen die Autorität der Eltern zu gehen, ist natürlich ein ja, Disrespekt, es ist Respektlosigkeit und das wird dann sehr negativ gesehen. Und trotzdem, Gott ist am Werk, es kommen Leute zum Glauben und heutzutage kommen viele zum Glauben. Und ich denke mal, wenn wir die Zahl der Muslime erhöhen, die das Evangelium gehört haben, dann werden auch durch uns noch mehr Leute zum Glauben kommen. Und Gott wird das benutzen, deine und meine Worte benutzen. Nochmal ein Beispiel zum Schluss. Ich nehme noch 2 Minuten. So ganz pünktlich, glaube ich, müssen wir ja nicht sein. Ne? 2 Minuten. Einer meiner Freunde hat einen Libanesen zum Glauben geführt, hier in Deutschland. Er kennt ihn schon 12 Jahre. Mein Freund war in der Zwischenzeit sogar 6 oder 7 Jahre in der Türkei, Missionar. Er kennt ihn schon sehr lange. Er hat früher mit ihm über den Glauben geredet. Und dann war er die Jahre in der Türkei. Und dann kam er zurück, also ist rausgeschmissen worden aus der Türkei. Kam wieder zurück, war wieder in Deutschland und hat weitergemacht und weiter die Beziehung gepflegt. Haben viel geredet über Jesus, über die Bibel, über den Koran. Und dann war er mal kurz davor und dann wieder zurück. Kurz davor und dann wieder zurück. Und in einer Nacht hat mein Freund in seiner Gemeinde eine Gebetsnacht gehabt. Sie haben für viele Dinge gebetet. Und auch für Muslime gebetet. Und sie haben gebetet dafür, dass Gott Muslimen begegnet, wenn sie den Koran lesen. Denn im Koran steht so viel Gutes über Jesus drin. Und sie haben gebetet in dieser Gebetsnacht, dass Gott doch durch den Koran zu Muslimen redet. Am nächsten Morgen kriegt er den Anruf von seinem Freund, den er schon viele Jahre kennt. Und er sagt, du, gestern Abend, ich saß mit meiner Frau noch bis spät in die Nacht. Wir haben hin und her gewälzt, die Bibel und den Koran. Und hin und her und weißt du, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen. Wir wollen auf den Jesusweg gehen. Ist das nicht Wahnsinn? Die Gemeinde hat gebetet nachts und in der gleichen Zeit hat er gewälzt. Ja, und am nächsten Morgen kriegt er schon die Antwort. Ist das nicht schön? Aber vergessen wir nicht, es ist ein tolles Wunder, es ist ein Wunder. Gott hat wirklich so konkret das Gebet erhört. Aber vergessen wir nicht die 12 Jahre. 12 Jahre hat mein Freund ihn gekannt. Der ist nicht ständig um ihn herum geschlichen. Aber der kannte ihn. Und der Libanese kannte ihn auch. Und er wusste, der hat eine Handynummer und der wohnt ungefähr da und da. Wenn was ist, kann ich zu ihm kommen. Und ich glaube, so muss es sein. Muslime sollten uns kennen. Die sollten das Evangelium von dir hören. Dann musst du nicht enttäuscht sein, wenn sie das Evangelium nicht sofort annehmen. Es braucht seine Zeit. Die Jahre gehen. Aber es kommt der Punkt. Ja? Und mein Gebet ist immer wieder, Herr, wie du mir gnädig warst, sei dir auch ihnen gnädig. Wie du mir die Augen geschenkt hast zu sehen, schenke ihnen auch die Augen zu sehen. Dass sie die Angst überwinden, dass sie etwas gegen Gott tun und dass sie den Schritt auf den Weg Jesu machen und Jesus nachfolgen. Gibt es hier an der Stelle noch Fragen? Ich würde sagen, ihr könnt nachher auch noch auf mich zukommen. Ich bin das ganze Wochenende hier und auch ein guter Freund von mir, Hans, wo bist du gerade? Ach, da hinten, ja. Der Hans, der hat auch Jahre in Sansibar, das ist auch eine muslimische Insel, gedient. Er hat auch sehr viel Erfahrung, den könnt ihr auch fragen. Wenn ihr Fragen habt, kommt nachher noch auf mich zu. Ich möchte euch echt motivieren, morgen zu kommen. Morgen, denke ich, werden wir nicht hier machen. Denn ich brauche die Flipchart, um mehr noch mit euch zu reden. Jetzt habe ich euch 2 Stunden lang zugetextet. Ne? Und Seminar ist besser, wenn das ein bisschen hin und her geht. Und dann kann man auch leichter zuhören. Deswegen, wir treffen uns dann im Jugendraum, ne, wenn das okay für euch ist. Also ich möchte euch motivieren, morgen zu kommen, um Muslime besser zu verstehen und vielleicht eben Salz und Licht für sie zu sein. Amen.